Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.
Vor 50 Jahren lancierte die Weltgesundheitsorganisation WHO ein weltweites Impfprogramm. Jetzt hat eine Studie ergeben, mit diesem Impfprogramm konnten schätzungsweise 154 Millionen Menschenleben gerettet werden. Das berichten Fachleute des Schweizerischen Tropen- und Health-Instituts aus Basel. Und bei mir ist zu Gast jetzt Direktor Jörg Utzinger. Herr Utzinger, wenn Sie zunächst kurz die Funktion und Tätigkeit des Tropeninstituts umreißen könnten.
Das Schweizerische Tropen- und Public Health Institut existiert seit 80 Jahren und das Ziel ist, einen Beitrag zu leisten zur Verbesserung der Gesundheit lokal hier im Raum Basel, national. Wir sind das Schweizerische Tropen- und Public Health Institut, aber selbstverständlich auch international.
154 Millionen Todesfälle seit 1974 sollen verhindert worden sein. Wie kommentieren Sie diesen Erfolg?
Eine unglaubliche Zahl und es zeigt auf, wie eine relativ einfache Intervention, nämlich Impfen, aber dann global angesetzt, einen unglaublichen Public Health Impact haben kann.
Wie rechnet man so eine Zahl?
Lassen Sie mich vielleicht ganz kurz noch etwas ausholen. Diese Zahl, eben 154 Millionen Todesfälle, die verhindert wurden. Es geht vor allem um Todesfälle bei Kindern vor dem 5. Geburtstag. Wir gehen davon aus, dass das etwa 146 Millionen, also der ganz große Teil bei diesen Kindern und, wenn wir sogar noch genauer hinschauen, bei Säuglingen vor dem ersten Geburtstag, etwa 101 Millionen. Wenn Sie ein solches Leben dann retten und diese Person 60, 70 Jahre alt wird, haben wir eine zusätzliche Messgröße. Wir gehen davon aus, dass mit jedem verhinderten Todesfall etwa 66 gesunde Lebensjahre gerettet wurden und aufgerechnet auf dieses globale Programm etwa 10 Milliarden gesunde Lebensjahre. Das ist fast unglaublich. Und wie gesagt, es geht nur, wenn man eine Intervention hat, in diesem Fall Impfungen, das global hin. Wie rechnet man eine solche Zahl aus? Man muss natürlich Zugang zu verschiedensten Datenquellen haben. Die müssen alle am Schluss auch eine gewisse Qualität haben. Das ist gewährleistet, weil viele von diesen Daten an die Weltgesundheitsorganisation geliefert werden. Und dann ist das auch ein Punkt von Big Data. Sie müssen modellieren, verschiedene Modelle prüfen, validieren und auch eine große Anzahl von Plausibilitäten, ob das wirklich Sinn machen kann. Und oft auch der Fachausdruck ist, dass man dann Counterfactuals macht. Was wäre ohne die Impfungen? Wie viele Todesfälle? Dann hat man die Impfung gemacht. Wie viele Todesfälle? Und die Differenz ist dann eigentlich der Beitrag von dieser globalen Impfkampagne.
Im Medientext heißt es, diese Studie ist die bisher umfassendste Analyse der historischen Auswirkungen von Impfungen. Was ist denn das Neue, was diese Studie leistet? Was ist die Bedeutung?
Einerseits wurden sehr viele impfpräventable Erreger eruiert, analysiert. Das waren insgesamt 14, also eine große Anzahl. Das zweite ganz wichtige ist, über einen Zeitraum von 50 Jahren, also ist die längste Zeitanalyse. Und das dritte ist eine globale Perspektive. 194 der Weltgesundheitsorganisation Mitgliedsländer haben Daten geliefert. Also von dem her auch die Datenmenge, Datenqualität ist einmalig. Und letzter Punkt, und da sind wir wirklich glücklich, weil wir bei uns am Institut auch die Fachkräfte auf diesem Gebiet haben. Es wurde, wie gesagt, ein Big Data Projekt gemacht mit Modellierungen. Und da konnten wir auf Leute, auf eine Person, jetzt ein Postdoktorand zurückgreifen, der diese Expertise mitbringt. Bei unserem Institut hatten wir seit 20 Jahren auf Malaria Corona-Modellierung gearbeitet. In dem Moment, als die Pandemie kam, konnten diese Modelle auch adaptiert werden auf Covid-19-Modellierungen. Und jetzt bei dieser ganz expliziten Fragestellung, also die Expertise war da, die Modelle waren da, aber sie mussten adaptiert werden auf diese ganz explizite Fragestellung.
Auf Covid werden wir noch zu sprechen kommen. Was war denn aber eigentlich die Grundannahme der Studie? Also womit hat man gerechnet, mit welchem Erfolg dieses Impfprogramms?
Die ganz einfache Grundannahme war, Impfen schützt Leben.
Ja.
Motiviert, und jetzt zeige ich kurz auf, wie es auch zu diesem globalen Impfprogramm kam. Das war in 1974, also eben vor 50 Jahren, hat die Weltgesundheitsorganisation dann an der jährlichen Gesundheitsdirektorenkonferenz, das ist die World Health Assembly, das war die 27. World Health Assembly in Genf, hat gesagt, motiviert durch die Erfolge von der Pockenimpfung, dass Impfungen wirken, schützen Leben. Und dann hat man gesagt, man muss das ausdehnen, das sogenannte Expanded Immunization Expanded Program on Immunization, also ein globales Programm, neben den Pocken eben auch andere Erreger reingenommen. Und am Schluss in dieser Studie wurden 14 impfpräventable Erreger angeschaut. Und das Zentrale ist, Sie müssen eine Intervention haben, die Impfung, die wirkt, die auch natürlich keine Nebenwirkung oder sehr wenige Nebenwirkungen hat. Und dann müssen Sie eine hohe Durchimpfung hinbringen. Das heißt, dass eben die Kinder wirklich auch im richtigen Alter geimpft werden und dass sie eine hohe Impfrate haben.
Okay. Aber was sagt Ihnen die Studie? Also wo befinden wir uns in der Entwicklung mit diesen Impfungen? Also befinden wir uns am Anfang eines Prozesses oder befinden wir uns auf der mittleren Strecke oder vor dem Gipfel?
Schwierig zu sagen. Wir haben nie das Optimum erreicht. Das Optimum hätten Sie dann, wenn Sie für jeden Erreger eine Impfung haben, die 100% wirksam ist. Das ist praktisch unmöglich. Meistens sind diese Impfstoffe vielleicht 80, 90, 95% wirksam. Das Zweite ist, Sie möchten Impfstoffe, die überhaupt keine Nebenwirkungen haben. Gibt es natürlich auch nicht. Es wird aber alles ganz, ganz sauber mit ganz guten Surveillance-Systemen angeschaut. Kommt es zu Nebenwirkungen? Und wenn, welche Nebenwirkungen sind das? Wenn das zu schlimme Nebenwirkungen würden, dann würden solche Impfprogramme ausgesetzt. Ja. Jeder Todesfall beispielsweise muss innerhalb von 24 Stunden registriert werden, angeschaut, ist das wegen der Impfung oder wegen etwas anderem. Und dann brauchen Sie eine hohe Durchimpfung, also die sogenannte Coverage Rate, weil erst dann ist es auch ein Bevölkerungsschutz. Wenn nur ein Individuum sich impft, dann reicht das nicht. Also Sie brauchen eine hohe Durchimpfung in der Bevölkerung, damit das dann einen eben Bevölkerungsschutz mit sich bringt. Und ich würde sagen, mit dieser Analyse jetzt, 50 Jahre globales Impfprogramm, hat man gesehen, das hat einen unglaublichen Impact. Wir gehen davon aus, dass etwa 40% der Todesfälle, die in dieser Zeit passiert hätten können, wegen der Impfung verhindert wurden. Und da gibt es kaum andere Interventionen, die einen so großen globalen Impact haben. Vielleicht wäre das noch vergleichbar vor vielleicht 100 Jahren, damals die sogenannte Sanitation Revolution. Das waren
Was war
dann,
das?
Das war der Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitäre Einrichtungen. Bei uns heute natürlich die Water Closets, die WCs, damit die Leute die Fäkalien sauber entsorgen können, weil da haben sie auch pathogene Erreger drin, die zu Infektionskrankheiten führen könnten. Und vor etwa 15 Jahren gab es eine Abstimmung, das war damals vom British Medical Journal, also eine renommierte Zeitschrift, und etwa 1300 Leute wurden befragt, das waren Ärzte, Ärztinnen, Studierende, aber auch die Allgemeinbevölkerung. Was sind die wichtigsten Errungenschaften, die wirklich einen globalen Impact auf die Gesundheit hatten. Und die Sanitation Revolution war an erster Stelle, etwa 16% der Leute hatten das gesagt. An zweiter Stelle kam Antibiotika-Entwicklung, das dritte waren die Anästhesien und an vierter Stelle, schon damals, waren die Impfungen. Ich bin überzeugt, wenn man diese Analyse oder diese Umfrage heute machen würde, würden sehr viele Leute sagen, Impfungen waren in den letzten 10, 20, 50 Jahren der wichtigste Meilenstein in der Gesundheit.
Lassen sich jetzt aus diesen Ergebnissen, lassen sich daraus neue Zielpunkte formulieren? Also wo Sie sagen könnten, also okay, so weit sind wir mal, das haben wir in diesen letzten 50 Jahren eben erreicht. Lässt sich daraus etwas weiteres formulieren, was man unbedingt jetzt in Angriff nehmen will?
Wir müssen einerseits gewährleisten, dass wir bei diesen Impfungen, bei eben absolut zentralen Kinderkrankheiten, dass wir hier weitermachen. Wir hatten durch die Pandemie, durch die Covid-Pandemie jetzt auch einen gewissen Einbruch. In gewissen Ländern wurde nicht mehr so konsequent geimpft. Wir haben sicher auch eine Tendenz, vor allem jetzt auch in unseren Breitengraden. Wir sehen es in Amerika, dass eine gewisse Impfskepsis da ist. Da braucht es gute Aufklärungsarbeit, um aufzuzeigen, was wirklich der Public Health Nutzen ist. Dann müssen wir gewährleisten, dass wir immer eine hohe Coverage Rate haben. Und das nächste ist, es gibt natürlich noch Krankheiten, wo wir keine Impfungen haben. Beispielsweise die Malaria. Ein Feld, wo das Schweizer Tropen- und Public Health Institute drauf arbeitet. Jahr für Jahr sterben rund 500.000 bis 600.000 Kleinkinder an der Malaria. Wenn wir hier eine hocheffiziente Impfung hätten, könnten wir da nochmals einen Public Health Impact erzielen.
Sie haben vorher wiederholt auf Covid angesprochen. Hat denn diese Skepsis, die da war, hat sich die auch auf andere Impfungen übertragen? Also so, dass die Leute generell gegenüber Impfungen skeptischer geworden sind?
Man muss da sicher unterscheiden nach gewissen geografischen Regionen. Ich hatte mich heute Morgen noch kurz ausgetauscht mit unseren Experten bei unserem Zentrum für Tropen- und Reisemedizin und ich habe genau diese Frage auch gestellt. Sie haben gesagt, nein, Sie spüren das nicht. Wir müssen hier aber auch fairerweise sagen, vielleicht haben wir natürlich ein gewisses impfaffines Publikum. Wenn Leute reisen wollen, dann kommen sie zu uns, beraten sich und wenn nötig, beispielsweise in gewissen Ländern sind gewisse Impfungen auch obligatorisch. Die Gelbfieberimpfung, wenn ich nach Westafrika reisen will. Das heißt, wir haben vielleicht hier nicht die absolute Durchschnittsbevölkerung. Aber ich denke, in der Schweiz wurde gut auch aufgeklärt, was ist der Nutzen, was sind die möglichen Risiken von Impfungen. Auf der anderen Seite in Amerika, und da hat es jetzt vor kurzem ein hochinteressantes Buch von Peter Holtes gegeben, The Deadly Rise of Anti-Science, und er zeigt in diesem Buch auf, er vermutet oder er berechnet, dass in Amerika rund 200.000 Leute unnötig gestorben sind an Covid wegen dieser Impfskepsis.
Gehen wir noch weiter von dieser Studie und von diesen Erfolgen aus. Also es heißt in der Medienmitteilung eben auch, wir müssen auch darüber uns im Klaren sein, dass Krankheiten wie Masern, Tetanus und Tuberkulose weiterhin Menschenleben fordern. Was ist denn da das Problem?
Masern ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Erstens, in dieser Studie, die jetzt unsere Kollegen vom Swiss Tropical and Public Health Institute gemacht haben, war von diesen 154 Millionen geschätzten Verhinderung von Todesfällen war Masern die Nummer 1. Knapp unter 100 Millionen war dank der Masernimpfung. Masernimpfung war jetzt auch vor kurzem in den Medien, ist hier in der Schweiz selbstverständlich eine meldepflichtige Krankheit und auch in anderen Ländern. Letztes Jahr wurden rund 300.000 Masernfälle weltweit registriert. Das ist dreimal mehr als im Vorjahr. Eine hoch ansteckende Krankheit. Das heißt, hier müssen wir wirklich ganz, ganz vorsichtig sein, dass die Masernimpfung nach wie vor gut durchgeführt wird. Und da war Covid oft natürlich ein Problem, wenn sie in gewissen armen Ländern vor allem sind oder auch noch Länder, die von Konflikten momentan Krieg, Terroranschläge und so weiter, dann kommen sie nicht mehr an die Bevölkerungen, die Gesundheitssysteme brechen zusammen. Das heißt auch, die Impfungen, die Kleinkinder haben keinen Zugang mehr zu diesen Impfungen und dann kann das zu sogenannten Hotspots kommen, wo dann auch eine Übertragung stattfindet. Also Masern müssen wir sicher sehr, sehr vorsichtig sein, dass wir all das Erreichte nicht jetzt in den nächsten Jahren verlieren.
Mhm. Warum haben Sie diese Studie gemacht? Also, oder was hat Sie herbeigeführt, diese Studie?
Ganz eindeutig das 50-jährige Jubiläum von diesem Expanded Program on Immunization. Mhm. Ich habe das anfangs kurz erwähnt. 1974 wurde bei der Konferenz der Gesundheitsdirektoren in Genf dieses Expanded Program on Immunization ins Leben gerufen. Und jetzt war die Frage beim 50-jährigen Jubiläum, ja, was hat das eigentlich gebracht? Ja. Was ist der Public Health Impact? Und deshalb wurde diese Studie durchgeführt.
Okay, und wer hat sie denn finanziert und in Auftrag gegeben?
Das war von der Weltgesundheitsorganisation.
Okay.
Und wir hatten einen Postdoktoranden, den Andrew Staddock, war hervorragend qualifiziert, um das durchzuführen. Und er hat das dann mit Kollegen, Kolleginnen weltweit wirklich gemacht. Aber er war im Lead und deshalb auch die ganzen Modellierungsarbeiten kamen von ihm.
Jetzt könnte man natürlich auch kritisch fragen, also 154 Millionen gerettete Leben. Wie wissen Sie aber, ob diese Menschen ohne Impfung wirklich gestorben wären?
Das ist eben genau dann ein Big Data Problem oder Ansatz. Und natürlich auch die Modellierung spielt da eine wichtige Rolle. Wenn man modelliert, dann hat man am Schluss einen Messwert oder einen Schätzwert, eben diese 154 Millionen. Aber oft sagt man dann auch, ja, da hat es ein sogenanntes Konfidenzintervall. Also vielleicht waren es ein paar. Das heißt, der Mittelwert wären diese 154 Millionen. Das kann aber sein, dass es nur in Anführungszeichen 130 oder 140 oder vielleicht sogar 160 oder hier 170 Millionen verhinderte Todesfälle sind. Also es ist ein Schätzwert, aber der ist sehr gut auch dokumentiert und abgesichert.
Welche Impfungen, also für welche Krankheiten wurden denn einbezogen? Also ich habe bei der Liste Covid nicht gefunden.
Das ist korrekt. Es waren 14 sogenannte impfpräventable Erreger. Es geht vor allem auch um Säuglings-Kinderimpfungen. Die sechs wichtigsten, und das ist dann auch in der Analyse, war eindeutig die Maserimpfung. Wir gehen davon aus, dass über 90 Millionen der verhinderten Todesfälle dank der Masernimpfung. An zweiter Stelle stand Tetanus, also gegen den Wundstarkrampf. An dritter Stelle Pertussis oder Keuchhusten, noch mit etwa 13 Millionen. Dann auch die Tuberkulose mit etwa 11 Millionen. Und dann noch bis runter zu Polio, also die Kinderlähmung, nochmals mit etwa 1,6 Millionen. Im Gesamten aber 14 präventable Krankheiten. Covid war nicht dabei, weil das natürlich dann relativ spät in diesen ganzen Mix kam. Und bei Covid natürlich auch noch etwas anders. Das ist jetzt nicht wirklich eine Kinderkrankheit. Wir hatten es gesehen, nach kurzer Zeit war klar, die Hochrisikogruppen sind Leute vielleicht mit einem gewissen Alter, ab 60 oder 65 oder 70, Leute mit Komorbiditäten oder immunkomprimierte Leute.
Was war das Zweitletzte?
Die Komorbiditäten, ja. Das heißt Leute, die vielleicht schon einen hohen Blutdruck haben oder Leute, die schon andere Indikationen haben und dann auch einem höheren Risiko von dieser zusätzlichen viralen Infektion ausgesetzt sind.
Okay. Sie haben es erwähnt, also Impfungen seien für 40% des beobachteten Rückgangs der weltweiten Säuglingssterblichkeit verantwortlich, heißt es in der Medienmitteilung auch. Wie rechnet man sowas? Also wie kommt man auf diese 40%?
Das ist wieder das Counterfactual. Also wenn keine Impfungen stattgefunden hätten, dann gehen wir von einer gewissen Anzahl Todesfälle aus. Ja. Und jetzt mit den Impfungen ist diese Anzahl Todesfälle reduziert. Und man versucht dann diese sogenannte Attributable Fraction zu machen. Das heißt, auf eine ganz spezifische Intervention, das ist in diesem Fall die Impfung. Man kann das wieder beispielsweise über Counterfactuals machen. Beispielsweise, wenn in einem Land eine Impfung erst ein oder zwei Jahre später eingeführt wird als in einem anderen Land, dann können Sie diese Differenzen berechnen.
Okay, jetzt in Regionen wie Afrika sei diese Quote eben mit 52% noch höher. Also welche Regionen sind gemeint und warum ist der Sprung in Afrika höher?
Es ist vor allem Subsahara-Afrika, also Afrika südlich der Sahara, und das hat sicher auch damit zusammen, hängt damit zusammen, dass oft die Gesundheitssysteme inexistent oder sehr, sehr limitiert aufgestellt sind, und wenn es dann gelingt, eine einfache Intervention mit einer hohen Wirksamkeit wie die Impfung in diese armen, marginalisierten Bevölkerungsgruppen reinzubringen, haben sie noch einen höheren Impact.
Okay. Während der Covid-Pandemie war die Verteilung der Impfstoffe ungerecht. Also Afrika wurde erst in zweiter Linie bedient. Ist das auch bei anderen Impfstoffen so?
Weniger der Fall, natürlich aber auch, weil die Impfproduktion auf dem Niveau ist, das es braucht. Bei Covid war selbstverständlich das Problem. Man musste zuerst eine Technologie entwickeln und dann einen Impfstoff entwickeln, der wirkt, der auch keine oder wenig Nebenwirkungen hat. Und dann müssen Sie, das ist ein industrieller Prozess, diese Impfkapazität hochfahren. Das heißt, am Anfang war das ein ganz, ganz limitiertes Gut. Das konnte nicht die ganze Weltbevölkerung abdecken. Aber da, und ich sage das oft, haben wir zwei Welten erlebt. Das eine, die beste mögliche Welt, das über die Innovation, da waren nach kurzer Zeit genügend Gelder da, Public-Private Partnership, es ist gelungen, innerhalb kürzester Zeit zwei tolle, wirksame Impfstoffe auf den Markt zu bringen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch die schlechteste Welt erlebt, weil diese Verteilung nicht gerecht war. Es wäre viel sinnvoller gewesen, wenn man die Verteilung so gemacht hätte, dass zuerst die Hochrisikogruppen, eben beispielsweise Leute ab einem gewissen Alter oder Leute mit Komorbiditäten oder dann auch das Gesundheitspersonal geimpft hätte, bevor man dann eine Bevölkerung versucht, drei- oder viermal durchzuimpfen. Mhm. Aber das sind ganz, ganz schwierige politische Dinge, ökonomische Dinge. Und da müssen wir als Weltgemeinschaft uns in Zukunft verbessern.
Ganz generell, wie ist es mit dieser Gerechtigkeit, also mit der Impfabdeckung global? Also hängt das auch einfach von wirtschaftlichen Fragen ab, wie gut installiert ist eine Regierung, oder kann man sagen, nein, das haben wir jetzt eigentlich in den Griff bekommen, wir haben eine weltweit gute Impfabdeckung?
In der Regel ist die Impfabdeckung weltweit sehr gut.
Aha, ja.
Das Schwierige ist oft natürlich dann wirklich in Ländern, wo Konflikt herrscht, bewaffneter Krieg. Dort ist es sehr, sehr schwierig, an diese Bevölkerungsgruppen hinzukommen. Aber in der Regel Impfungen für Kleinkinder, für Kinder, eine gute Abdeckung weltweit.
Und wie gut werden heute Impfungen weltweit denn akzeptiert?
Da glaube ich auch, muss man wieder etwas stratifizieren nach der Welt. In der Regel, und ich sage auch wieder unser Beispiel jetzt hier in der Schweiz, ich denke, eine hohe Akzeptanz braucht aber auch ständig gute Kommunikation, damit die Leute den Nutzen von solchen Impfungen sehen. Nutzen einerseits für die Person für sich selber, aber dann, und das ist manchmal etwas schwierig zu kommunizieren, für die Bevölkerung. Wenn ich mich impfe, schütze ich auch mein Gegenüber. Dann mache ich einen Teil eben am Public Health. Und das ist oft in unserer vermehrt individualisierten, fragmentierten Welt, schauen die Leute nur noch auf sich selber. Und das ist nicht der Public Health-Ansatz. Wir müssen hier eine hohe Impfrate hinbringen, damit eben auch andere Leute wirklich geschützt sind.
Aber gerade dieser Punkt wurde auch während gerade der Covid-Pandemie heftig diskutiert. Also da hat man dann auch mal von Zwang gesprochen. Was sagen Sie Leuten, die das sagen?
In der Schweiz hatten wir keinen Impfzwang. Ich gebe aber ein anderes Beispiel. Wenn ich nach Westafrika reise, in gewissen Ländern ist eine Impfpflicht für die Gelbfieberimpfung. Das heißt, wenn ich als Tourist dorthin will, dann muss ich eine Gelbfieberimpfung machen. Interessanterweise sind da die Leute bereit, das zu machen, weil sie diese Reise in dieses exotische Land machen wollen, also eine höhere Akzeptanz, als wenn es dann jetzt in diesem Fall zur Covid-19-Impfung kommt. Aber in der Schweiz gab es nie einen Impfzwang. Und bei uns am Schweizer Tropen- und Public Health Institut hatten wir viele Leute auch beraten. Es gab auch gewisse Leute, die vielleicht noch etwas unsicher waren mit der mRNA-Impftechnologie. Wir hatten beispielsweise bei uns am Institut die Johnson & Johnson-Impfung. Das ist auf einer anderen Strategie als die mRNA-Technologie. Und da hatten wir Leute, die kamen zu uns, weil sie explizit gesagt haben, sie wollen noch nicht diese mRNA-Impfung. Da hat man noch zu wenig Erfahrungen und haben sich dann beraten lassen und dann auch teilweise diese Johnson & Johnson-Impfung genommen. Die wurde auch getestet, die war sicher, mit wenig Nebenwirkungen. Also da hatte man auch eine Alternative.
Woher rühren denn Ihrer Meinung nach oder Einschätzung nach diese Zweifel an dieser mRNA-Technologie?
Ich kann mir vorstellen, dass natürlich viele Leute wirklich einfach überrascht waren, wie schnell das ging. Ja. Das muss man aber in einen Kontext setzen. Die Technologie der mRNA, die war schon jetzt während über einem Jahrzehnt am Entwickeln. Mhm. Und dann kam diese Pandemie, hat natürlich dann auch unglaubliche zusätzliche Gelder freigesetzt. Und dann war genau der Schritt richtig, um dann noch das Ganze zu akzelerieren. Aber, und das ist entscheidend, diese Impfstoffe, jetzt beispielsweise im mRNA, wurden rigoros getestet, lege artis, natürlich dann mit klinischen Versuchen, Phase 2, Phase 3, alles dokumentiert in den besten wissenschaftlichen Zeitschriften. Das ist alles belegt. Da wurde mit höchsten ethischen, technischen Standards gearbeitet.
Und was sagen Sie Leuten, die Ihnen dann beispielsweise eben sagen, ja, aber es gab auch Todesfälle und wir haben auch renommiertes Arztpersonal, das eher skeptisch und oder ablehnend ist? Was sagen Sie solchen Leuten?
Ich glaube, da braucht es wirklich das Gespräch, den Dialog, den Austausch, das Aufzeigen der Daten und aufzeigen, was sind die Risiken, aber was sind dann eben auch die Public Health Benefits. Es ist klar, ich habe das anfangs gesagt, es gibt wohl keine Impfung, die 100% wirksam ist und die überhaupt keine Nebenwirkungen hat. Das hat's, das muss dokumentiert werden. Wenn wir dann aber vergleichen, was ist der Nutzen für das Gesundheitssystem, für die öffentliche Gesundheit, dann schneiden die Impfungen, jetzt in diesem Fall von den mRNA-Impfstoffen oder anderen Impfstoffen, schneiden sehr, sehr gut ab.
Haben Sie Hinweise darauf, dass mit der Zeit immer mehr Impfstoffe, also auch die bestehenden und bereits eingesetzten Impfstoffe, dass die zunehmend auch mit dieser mRNA-Technologie ersetzt werden?
könnte ich mir gut vorstellen, und wir hoffen uns auch da auf weitere wissenschaftliche Fortschritte, beispielsweise bei der Malaria-Impfung. Da sind jetzt wirklich Anstrengungen unterwegs, dass diese Technologie auch auf andere Erreger angesetzt werden könnte.
Wovon gehen Sie aus bezüglich eben der Akzeptanz von Impfungen? Also glauben Sie, das wird weiter zunehmen, oder denken Sie, auch aufgrund der politischen Vorgänge in demokratischen oder autokratischen Ländern, dass die Skepsis weiter zunehmen könnte?
Die Tendenzen, die wir in Amerika sehen, die stimmen mich manchmal wirklich etwas nachdenklich. Ich habe eingangs erwähnt auch dieses Buch von Peter Hotez, selber ein sehr, sehr renommierter Wissenschaftler, aber auch Mediziner. Und der hat das jetzt in Amerika wirklich dokumentiert. Da ist eine Skepsis da. Und man muss natürlich auch sagen, durch die ganzen Social Media, manchmal geht das wirklich bis in die Verschwörungstheorien. Da muss man vorsichtig sein. Und das ist am Schluss dann auch die Aufgabe von uns als Forscher, von uns als Forschungsgemeinschaft, wirklich die Fakten aufzuzeigen und nicht einfach schwarz-weiß malen, sondern eben aufzeigen in aller Deutlichkeit, was sind die Nutzen, aber auch was sind die Risiken. Und von dem her braucht das konstante, gute Kommunikation, um aufzuzeigen, was sind die Nutzen für die ganze Bevölkerung.
Was tut das Tropeninstitut diesbezüglich?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Jetzt in unserem neuen Zentrum für Tropen- und Reisemedizin am neuen Standort Turmhaus am Eschenplatz. Wir haben jetzt eine Serie von öffentlichen Vorträgen. Das ist gratis und franco. Das sind unsere Experten, Expertinnen, die dort sprechen. Wir hatten das am 17. April dieses Jahr eröffnet, und da ging es in einem ersten Vortrag um den schweizerischen Impfplan. Wurde aufgezeigt, was ist der Schweizer Impfplan, für welche Altersgruppen, welche Impfungen werden angeboten, und dann auch ganz wichtig, genug Zeit für Fragen und Antworten. Das ist eine Möglichkeit, wie man in die Öffentlichkeit geht. Wenn wir angefragt werden von den Medien, über Stellungnahmen, dann ist das ein Teil vom Institut. Und dann selbstverständlich, wir haben jedes Jahr etwa 16.000 Reiseberatungen, meistens Leute, die dann eben in den sogenannten globalen Süden gehen. Da geht es um die Malaria-Chemoprophylaxe oder wie schütze ich mich gegen Mückenstiche. Aber dann wird auch die Gelegenheit genutzt zu sagen, in diesem Land eben ist beispielsweise Gelbfieber ein Problem, da gibt es die Impfung, in gewissen Ländern sogar obligatorisch. Also das wird auch genutzt für eine gute Aufklärung, ohne Druck, ohne Zwang, aber auch zu zeigen, was es da für Impfungen gibt und ob das sinnvoll ist, eine solche Impfung zu machen.
Mhm. Müssen Sie heute mehr Kommunikationsleistung erbringen?
Ich habe das mit meinen Kollegen, Kolleginnen abgesprochen. Sie sagen nein.
Aha. Jetzt könnte man sagen, also das widerspricht eigentlich der medialen Tätigkeit, also dem medialen Content. Medien berichten sehr oft über Impfungen oder eben über Fehlschläge auch.
Das ist korrekt. Ja, ich lese das in den Medien auch. Deshalb wollte ich mich versichern bei unseren Fachexperten. Ja. Und wie gesagt, wir haben 16.000 Beratungen jedes Jahr. Also wir haben da eine gute Datenlage. Ich habe es aber auch eingangs erwähnt, vielleicht haben wir eine eher impfaffine Bevölkerungsgruppe, die zu uns kommt, weil die wollen auch reisen. Die wollen sich schützen. Aber ich denke, hier in der Schweiz ist das noch wirklich ein nicht grosses Problem. Aber ich habe es gesagt, in Amerika hat es gewisse Tendenzen, die stimmen mich vorsichtig.
Ja. Was ist Ihr Ausblick generell? Welche Entwicklungen bezüglich Impfungen erwarten Sie?
Ich glaube, eine wichtige zusätzliche Krankheit, die auch jetzt im globalen Vormarsch ist, ist die Dengue, das Denguefieber. Und da gibt es wirklich ganz tolle Ausblicke. die European Medical Medicine Association, also die Bewilligungsbehörde im europäischen Raum, hat jetzt eine Dengue-Impfung zugelassen. Swissmedic ist das ganz sorgfältig am Prüfen. Wir gehen davon aus, dass diese Impfung auch im Verlauf von diesem Jahr zugelassen wird von den Schweizer Behörden. Und das wäre sicher eine wichtige zusätzliche Impfung, die jetzt praktisch auf dem Markt ist, wo dann auch Leute, die vor allem in den asiatischen Raum reisen werden. Aber es ist auch denkbar mit dem Klimawandel, dass diese Krankheiten auch vermehrt nach Europa kommen. Und dann hätten wir eine zusätzliche Impfung gegen die Dengue, gegen das Dengue-Fieber. Und wo wir uns große Hoffnungen machen, das ist nach wie vor eine der größten Probleme ist, wir haben zwar jetzt Malaria-Impfungen, aber da ist sicher noch Luft nach oben, dass wir Impfstoffe entwickeln, die noch eine höhere Wirksamkeit haben, als was momentan jetzt seit kurzem auf dem Markt ist.
Ja, Herr Utzinger, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war Unibal mit dem Direktor des Schweizerischen Tropen- und Health-Instituts aus Basel. Wir wünschen einen schönen Abend.
Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma, wir forschen weiter.